Heute zu Gast der 14-fache Bestseller-Autor Lars Ament.
Das mental auf die Kette zu kriegen, auch deine Mutter in den Tod zu begleiten, das war schon echt krass. Durch den Tod meiner Mutter, wo ich verstanden habe, dass ich ganz viele Glaubenssätze noch in mir trage, negative Glaubenssätze.
Wie heißt dieser Glaubenssatz?
Ich war 100% der Meinung, die Scheidung meiner Eltern hat mir gar nichts ausgemacht. Diese Geschichte habe ich jahrelang erzählt. Ich wollte mit meiner Mutter ganz viel reden über ganz viele Dinge und sie hat das einfach abgeblockt. Dieses Gefühl von nach Hause kommen hatte ich nie. Und ich weiß auch, dass das durchaus problematisch ist für...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Lars Ament ist einer der ganz großen Denker unseres Landes. Er hat 14 Spiegel-Bestseller-Bücher geschrieben und ist das zweite Mal hier im Auf und Ab-Podcast. Letztes Jahr haben wir eine legendäre Episode aufgenommen, wo es sehr stark über den Lebensweg, das spannende Leben von Lars Ament ging. Er hat die Biografie von Bushido geschrieben, er war die Person, über die dieser Kinofilm Dieses bescheuerte Herz gedreht wurde, wo er in der Palliativpflege einen Jungen dabei unterstützt hat, seine Bucketlist zu verfolgen und ganz viele andere wirklich verrückte Dinge. Lars hat jetzt ein neues Buch geschrieben, was Coming Home heißt, in dem er den Trauer und den Schmerz des Todes seiner Mutter verarbeitet. Aber es ist kein Buch nur über Trauer geworden, sondern es ist ein Buch geworden, wie man zu sich selber findet. Und über dieses Buch haben wir intensiv gesprochen. Es ist wieder ein sehr tiefes, ein sehr ruhiges, ein sehr nachdenkliches Gespräch darüber geworden, wie man verzeihen kann, wie man mit seinen Glaubenssätzen, seine negativen Glaubenssätze, diese tiefen inneren Überzeugungen, diese finden kann, aber auch beseitigen kann und über weitere ganz große Fragen des Lebens. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein in das Auf und Ab von Lars Ament. Lars, wir haben uns vor knapp einem Jahr hier gesehen. Ich bin sehr stolz und dankbar, dass du wieder da bist. Gibt einen schönen Anlass. Du hast ein Buch geschrieben, was ich vorab lesen durfte. Ich bin begeistert. Das sage ich nicht, weil du vor mir sitzt, sondern weil es wirklich wieder ein ganz tolles Werk geworden ist. Ich überlege immer, was so der eine Satz, die eine Erkenntnis ist aus dem Gespräch hier im Podcast. Und oft sind es ganz viele, aber bei dir war sofort klar, was mir vom letzten Mal hängen geblieben ist. Und das war deine Aussage: Die einzigen, die sich an deine Überstunden erinnern werden, sind deine Kinder. So, und du weißt, ich habe selbst ein kleines Kind, du bist auch Vater, und an dieses Statement, an dieses Zitat, und ich übertreibe nicht, denke ich jeden einzelnen Tag. Und zwar immer, wenn ich mich frage, ob ich jetzt noch ein bisschen arbeiten soll, was immer geht in meinem Job, es gibt immer etwas zu tun, oder ob ich die Zeit lieber mit meinem 20 Monate alten Kind verbringe, mit meiner Familie verbringe. Und ganz oft, eigentlich fast immer, fällt die Entscheidung zu Zeit, wenn er noch wach ist, mit meinem Kind verbringen. Das heißt, ich möchte dir herzlich danken, weil du bist dafür der Grund, dass ich viele, viele Stunden zusätzlich mit meinem Sohn hatte, die ich so nie wiederkriegen werde, weil die Zeit rennt. Auch das weißt du besser als jeder andere. Und dafür nochmal ein großes Dankeschön im Nachgang.
Ja, schön. Also, wow, was für ein Kompliment. Danke dir. Und du wirst es nicht glauben, aber du findest diesen Satz auch in meinem neuen Buch. Das ist einfach so, die Bedeutung dieses Satzes ist einfach so krass. Die einzigen, die sich an deine Überstunden erinnern werden, sind deine Kinder. Und wenn man das sich immer mal wieder so vor Augen führt, ist das jetzt gerade wirklich wichtig, was ich mache? Manchmal ist es das ja auch. Und wir müssen alle unsere Arbeit machen und unsere Miete zahlen und Essen auf den Tisch bringen und so weiter. Aber so im Kern reicht es ja schon, wenn man hin und wieder dann erkennt, okay, ich fahre jetzt nach Hause, ist nicht so wichtig, das andere ist jetzt wichtiger. Mhm. Und wenn es nur diese 5 Minuten sind vorm Schlafen bringen, dass man sagt, ich bin jetzt da und ich bringe dich jetzt ins Bett, und hat mir selbst auch, ich habe mich selbst auch an diesen Satz erinnert und habe das dann so gemacht. Und ja, danke nochmal fürs Erinnern.
Ja, unbedingt. Ja, ich nutze den auch viel, ich zitiere dich dann auch immer sehr gerne, aber das ist wirklich was, was ich probiere auch, weil oft unterschätzen wir ja auch, wie viel Zeit wir noch haben mit Kindern. Ich spreche gerade viel mit Eltern, klar, wenn man selber Eltern ist, verändert sich die Bubble auch so ein bisschen. Und was mir immer häufiger Menschen sagen, ist, dass man mit den Kindern 10 intensive Jahre hat. Diese Zahl habe ich jetzt schon öfter gehört. Manche sagen vielleicht 9, manche 11, aber natürlich ziehen die Kinder dann nicht direkt aus. Aber da verändert sich irgendwas, dass du immer mehr zum Taxi wirst, immer ganz platt ausgedrückt, oder die Tür auch öfter mal zu ist zum Kinderzimmer. Aber diese 10 Jahre, und unser wird bald 2, also 20% von diesen 10, die sind jetzt schon weg. Dann kriegt wirklich jede Stunde, die man hat oder nicht hat, eben nochmal eine ganz andere Wertigkeit, ich finde.
Ja, nicht nur bei den Kindern, auch mit den Eltern. Mein Vater zum Beispiel, denke ich gerade, ist 82, und wenn man sich das mal überlegt, okay, stell dir mal vor, er wird 90, selbst wenn er 95 wird, selbst wenn er 100 wird, was ja eine außergewöhnliche Zahl ist, dann sind es 18 Jahre. Klingt erstmal lang, aber das sind nur 18 Sommer, 18 Weihnachten. Das geht ganz schön schnell vorbei. Stell dir mal vor, du dürftest nur noch 18 Mal eine Pizza essen oder 18 Mal in den Urlaub fahren. Dann kriegst du eine ganz andere Sichtweise auf das, was jetzt schon da ist, nämlich das Wertvollste, was wir haben. Das ist unsere Lebenszeit. Mhm. Und wenn du dich mal fragst, so viele Menschen wohnen in Städten, in Berlin, in München, in Hamburg, und wie oft fahren diese Kinder nach Hause zu ihren Eltern, einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Das heißt, so oft sehen die ihre Eltern gar nicht. Ohnehin schon. Das heißt, wenn man sich dann mal so überlegt, okay, ich bin jetzt vielleicht 40 oder 30 und mein Vater, meine Mutter, meine Eltern, die sind 70, dann habe ich noch 20 Jahre mit denen, 20 Mal Weihnachten. Wenn ich zweimal im Jahr nach Hause fahre, sehe ich die noch 40 Mal. Mhm. Und auf einmal wird der Blick ein ganz anderer. Ah, wow, krass, ist ja gar nicht mehr so viel. Vielleicht fahre ich dann doch mal hin zu Ostern und zu Pfingsten und zum Geburtstag und so. Mhm.
Und was man ja auch berücksichtigen darf, ist, dass diese Weihnachten, von denen du sprichst, wahrscheinlich nicht mehr die gleichen sind, wie man als Kind mit 8 und kerngesunde Eltern hat, sondern wenn man auf die 80, 85, 90 zugeht, dann werden das ja auch andere Weihnachten und andere Treffen sein, wenn die Gesundheit, die mentalen Fähigkeiten nicht mehr da sind, wo sie mal waren.
Und das wird anstrengender, auch für die Kinder oder auch für uns Kinder, weil natürlich die Gespräche sich verändern, wie du gesagt hast. Ne? Das ist sehr problembehaftet alles. Aber versuch mal, dich hineinzuversetzen in so eine Lage eines 82-jährigen Mannes, so wie im Falle meines Vaters. Dann hast du halt irgendwann auch den Tod vor Augen. Ja, vielleicht nicht jeden Tag, aber du siehst schon, ah ja, okay, so viel Zeit bleibt mir gar nicht mehr. Und wie sich das anfühlen muss. Mhm. Das ist schon krass. Also meine Schwiegeroma.
Jetzt wird's also kompliziert.
Ja, also die Oma meiner Partnerin ist 90. Die ist zwar noch fit, aber die ist 90 und die weiß auch, okay, ich habe nicht mehr viel Zeit. Selbst wenn ich gesund bin, habe ich nicht mehr viel Zeit. Vielleicht 5 Jahre, vielleicht 3, vielleicht 7. Aber jetzt stell dir mal vor, kannst du dich ja selbst gerade mal fragen, wie sich das anfühlen muss. Ab heute nur noch 7 Jahre. Ne? Und da kann man sich, glaube ich, als Kind dann doch mal so den Druck geben und sagen, okay, ich fahre da jetzt mal hin, ich besuche sie jetzt mal, auch wenn es mich nervt, auch wenn ich 1000 andere Sachen zu tun habe, aber die Zeit ist halt nur jetzt. Und bald ist es dann zu spät und dann bereut man es.
Absolut.
Oft, nicht immer, aber oft.
Ja. Ja. Und das, was du sagst, es sind nur noch 5, nur noch 6, nur noch 7 Jahre. Die Grundlogik ist ja die gleiche, wenn es nur noch 30 Jahre sind. Ja. So ist halt ein Faktor 4, ja, aber wenn man jetzt mal auch die Erdgeschichte oder wie auch immer, dann ist ja jedes Menschenleben auch nur ein Wimpernschlag. So, und man kommt immer wieder drauf zurück und sagt, hier, alles, was man hat, ist die Gegenwart. Die so zu leben, wie es den eigenen Werten entspricht, das macht schon sehr viel Sinn. Viel davon dürfen wir in deinem Buch lernen und da wirst du heute sicher viel von deinen Weisheiten auch teilen. Wenn wir jetzt mal ganz kurzfristig die letzten 12 Monate jetzt in deinem Fall Revue passieren lassen, beim letzten Mal haben wir viel auch über dein gesamtes Leben gesprochen. Wenn du die letzten 12 Monate mal auf so ein Koordinatensystem einträgst, die Zeit auf der X-Achse, deine Zufriedenheit auf der Y-Achse, was war so der höchste Punkt in den letzten 12 Monaten für dich?
Boah, das ist schwer. Ich glaube, die schönste Zeit war tatsächlich für mich fast 2 Monate auf Kreta verbringen zu dürfen, wo ich auch einen Großteil des Buches geschrieben habe, weil ich da einfach in meiner persönlichen Entwicklung gefühlt einen Schritt nach vorne gemacht habe. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, waren die letzten 12 bis 16 Monate extrem anstrengend, extrem, ja, in allen Bereichen kräftezehrend. Also ich habe auch das Gefühl, ich bin im Augenblick nicht in meinem Higher Self, wie man so schön sagt, sondern eher so ein bisschen drunter, müde. Was aber auch klar ist, wenn man sich das Buch durchliest, woran das liegt. Also meine Mutter ist gestorben, ich musste diesen ganzen Trauerprozess hinkriegen.
Wie lange ist das jetzt her?
Meine Mutter ist gestorben im Januar vor 1,5 Jahren. Mhm. Und sie war aber vorher auch schon krank, das heißt, das zähle ich jetzt mal mit. Und dann die Zeit im Krankenhaus und dann ist sie auf einmal nicht mehr aus dem Krankenhaus rausgekommen und all das, ja, was das mit einem macht. Ich war damals auf Tour für mein letztes Buch und das war genau die Zeit, in der meine Mutter ins Krankenhaus gekommen ist. Und auf der einen Seite so ein Erlebnis zu haben, zum ersten Mal auf Tour zu gehen, das war für mich auch ein Schritt. Ich war vorher eigentlich nur auf kleinen Bühnen in Buchhandlungen, jedenfalls wenn es um eine Lesereise ging, und jetzt auf einmal eine richtige Tour mit Fahrer, mit Bus, mit Tourmanager, Bühnenshow und so weiter. Eigentlich das Projekt des Jahres für mich. Und dann stehe ich in Wien, erster Abend, Tourauftakt, ausverkauft. Ich komme auf die Bühne, Standing Ovations, 5 Minuten, bevor ich auch nur ein Wort gesagt habe. Und ich dachte mir so, krass, ja, genau so. Wahnsinn. Und dann in der Pause gehe ich halt in meine Umkleide, schaue auf mein Handy und sehe halt eine Nachricht von meiner Mutter. Chemotherapie schlägt nicht an und schwierig. Und lese so ihre Nachrichten, denke mir so, ja, krass, das ist das Leben. Also so auf der einen Seite passiert was Tolles, auf der anderen Seite was ganz Schlimmes und dann wieder auf die Bühne gehen und die Show machen. Das heißt, das war so ein ewiges Hoch und Runter und das so auf die Kette zu kriegen mit all den Schwierigkeiten, Problemen, auch innerhalb der Familie, auch mit meiner Mutter und mir, das war schon echt krass und da muss ich sagen, tausend Dank auch an meine Partnerin, die das auch mit mir durchgehalten hat. Ich kann mir schon vorstellen und ich weiß es auch, dass auch ich in der Situation zu ihr relativ anstrengend war, weil ja auf einmal Themen hochgekommen sind, auch bei mir, die zum Teil seit Jahrzehnten nicht behandelt wurden, die ganz tief weggesperrt wurden und dann so auf einmal aufgeploppt sind. Und deswegen kann ich sagen, dass die letzten 12 Monate wirklich sehr anstrengend waren für mich. Ja.
Auf einige Gedanken oder Erkenntnisse in der Zeit würde ich gerne später auch noch ein bisschen genauer eingehen. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst vielleicht, dass ich einen sogenannten High Energy Club habe und für diesen High Energy Club ist eine exklusive Community von Menschen, die für sich entschieden haben, ein dauerhaft hohes Energielevel zu haben, trotz Stress, trotz Ambitionen, trotz sozialen Verpflichtungen. Und in Kürze werden wir wieder ein paar neue Mitglieder in diesen High Energy Club aufnehmen. Wir treffen uns da zweimal im Monat live per Zoom, um über die allerneuesten und wichtigsten Themen und Entwicklungen rund um das Thema Energiemanagement, Recovery, Performance zu sprechen. Und ich würde mich richtig freuen, wenn wir einige von euch da auch entsprechend begrüßen dürfen. Den Link zur Warteliste, die wir bald wieder aufmachen, findet ihr in den Shownotes. Und für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die über diesen Link sich auf die Warteliste anmelden, haben wir ein ganz besonderes Willkommenspaket. Also es lohnt sich sehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Dieses Buch, was du jetzt geschrieben hast, heißt Coming Home. Du hast ja oft englische Titel, obwohl das Buch deutsch ist. Aber warum glaubst du, dass für Menschen jetzt die richtige Zeit ist, um nach Hause zu kommen?
Ich glaube, kann ich gar nicht so richtig beantworten, weil ich ja meine Bücher für mich schreibe. Das ist ja auch oft ein Missverständnis, dass viele glauben, ich schreibe die Bücher für mein Publikum. In Wahrheit schreibe ich jedes meiner Bücher für mich und habe die alle für mich geschrieben. Und ich kann einfach nur sagen, wenn mich was interessiert, glaube ich, dass das andere auch interessieren könnte. Aber in Wahrheit habe ich mich gefragt, warum fühle ich mich eigentlich seit Jahren so auf dem Sprung? Also ich habe mich so gefragt, und das zieht sich durch mein ganzes Leben, wann geht's denn eigentlich los? Wenn ich mir meine Wohnungen anschaue, in denen ich gelebt habe, dann waren das alles so provisorisch eingerichtete Junggesellenbuden. Weil ich immer dachte, naja, ich mache das jetzt mal so, und aber so das richtige Haus und die richtige Wohnung, das kommt mal irgendwann. Nicht jetzt, weil jetzt ist noch nicht die Zeit dafür. Und ich habe mich dann auch mit dem Tod tatsächlich von meiner Mutter gefragt, warum ist es denn eigentlich so, dass ich mich nicht zu Hause fühle? Und dann sind so ganz viele Bilder in meinen Kopf gekommen, dass als Kind ich mich bei den Familien meiner Freunde immer wohler gefühlt habe als bei uns zu Hause. Also bei uns gab es kein klassisches Abendbrot, ja, wo die Familie zusammensitzt und dann zusammen über den Tag spricht, sondern bei uns war das halt eine Jungs-WG. Mein Vater, mein Bruder und ich haben irgendwie versucht, so klarzukommen. Mhm. Mein Vater hat dann gekocht, was nie geschmeckt hat, ja, aber es gab halt keine andere Möglichkeit und wir haben uns da irgendwie so durchgewurstelt. Und dieses Bild, dann beim Thomas zu sitzen und dann macht seine Mutter Salami-Käsebrote mit Fondor-Gewürz und die Mutter wusste schon, dass ich Senf gerne auf meine Brote möchte und hat mir dann schon immer so einen Teller mit hingestellt. Und dann saß halt die Familie da zusammen und hat Abend gegessen. Das waren so Momente, wo ich dachte, das hätte ich auch gerne. Das fühlt sich, natürlich damals habe ich das nicht so begriffen, aber so aus der heutigen Sicht, ja, das war so ein Moment des Nachhausekommens. Mhm. Und das hatte ich halt nie. Und dann hat sich das halt durchgezogen, eigentlich bis in mein Erwachsenenleben. Und deswegen hatte ich am Anfang unbewusst und dann irgendwann auch bewusst diese Sehnsucht. Was heißt es denn, nach Hause kommen? Muss das denn ein physischer Ort sein? Warum suche ich vielleicht auch an den falschen Orten nach einem Zuhause? Und als meine Mutter dann gestorben ist, dann habe ich mir diese Fragen halt ganz konkret gestellt. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich wollte eigentlich kein neues Buch schreiben, habe das auch ins Vorwort geschrieben. Jetzt werden vielleicht viele sagen, ja, das sagst du jedes Jahr. Stimmt auch. Ja. Aber jetzt hatte ich es wirklich so gemeint, auch, ne, ich habe eine kleine Tochter zu Hause und ich hatte mir wirklich vorgenommen, okay, jetzt verbringst du mal ein Jahr mit was ganz anderem, schreibst mal kein neues Buch und fokussierst dich auf andere Dinge. Ja, und dann kommt das Leben dazwischen und deine Mutter stirbt. Dann, ja, habe ich mir diese Gedanken gemacht alle und dachte, okay, ich muss das auch selbst, um es verarbeiten zu können, aufschreiben. Und dieses Buch war für mich einfach auch Selbsttherapie, noch viel mehr als ohnehin schon, weil ich mich dann auch auf die Suche begeben habe. Eben unter anderem dann auch auf Kreta, weil du mich gefragt hast, was war so dein schönster Moment oder dein höchster Moment. Und da saß ich dann in so einem kleinen Dorf und habe dann erstmal aufs Meer geschaut, stundenlang, tagelang, und habe dann darüber nachgedacht, was ist das denn, das Zuhause?
Du hast gerade gesagt, dass dir das erst so mit dem Tod deiner Mutter so richtig präsent geworden ist. Vorher hattest du ja schon oder hast eine eigene Familie, erst eine Partnerin und dann auch ein Kind. Hast du da dieses Gefühl von Zuhause, das Abendbrot, diese Gemeinschaft ähnlich erlebt wie damals bei deinem Freund Thomas? Oder war das anders?
Anders. Ich bin da einfach ehrlich.
Ja.
Dieses Gefühl von nach Hause kommen hatte ich nie. Und ich weiß auch, dass das durchaus problematisch ist für die Menschen, mit denen ich mein Leben teile. Weil wir natürlich eine Familie sind. Und wir haben diese Situation mit dem Tisch und dem Abendessen. Und hier sitze ich, da sitzt meine Frau, hier sitzt unser Kind. Aber es hat sich nie so angefühlt. Und ich konnte das bewusst gar nicht erkennen, sondern das kam erst mit der Zeit, eben durch den Tod meiner Mutter, wo ich verstanden habe, dass ich ganz viele Glaubenssätze noch in mir trage, negative Glaubenssätze, von denen ich felsenfester Meinung war, vor dem Tod meiner Mutter, dass ich die nicht habe.
Okay.
Und das ist ja das Verrückte an diesen bösen Glaubenssätzen, die halt als Kind verankert wurden, dass du das als Erwachsener nicht checkst. Also so, du kannst darüber nachdenken, wie du willst, du wirst die nicht finden. Wenn nicht was passiert, so ein Aha-Moment, wo du wirklich ganz, ganz konkret und tief gräbst und das dann rausfindest. Und
wie heißt dieser Glaubenssatz jetzt nach deiner Reflexion, der sich speziell auf dieses Nicht-zu-Hause-Fühlen bezieht? Kannst du den formulieren?
Ich kann mich nur auf mich selbst verlassen. Und alles Gute hört irgendwann auf. Also der berühmte Satz von Nelly Furtado, ne? All good things come to an end. Lovers to friends. Ich habe eben, meine Mutter hat unsere Familie, das muss man ein bisschen in den Kontext setzen, hat unsere Familie verlassen, da war ich relativ klein. Und aus der heutigen Sicht weiß ich natürlich, dass das genau die Phase war, wo das Urvertrauen in die Welt hergestellt wird. Also so wie wir die Welt sehen, das programmiert sich in den ersten 4 Jahren deines Lebens. Und genau in der Zeit war ich viel krank, war viel im Krankenhaus. Meine Mutter war eben viel nicht da. Und dann später ist sie dann auch weggegangen und hatte ihre Gründe. Aber ich habe das dann natürlich als Kind so wahrgenommen, meine Mutter lässt mich im Stich und Familie ist immer kompliziert und Liebe hat einen Preis und man kann sich auf nichts verlassen. Das Einzige, worauf man sich verlassen kann oder worauf ich mich verlassen kann, das bin ich selbst. Und so habe ich, ohne es zu wollen, eben diese Schutzwand aufgebaut um mich herum, und auch meine Partnerin sagt immer zu mir, na, was macht deine Wand? Und ich so, was meinst du? Ja, ja, du weißt schon, was macht deine Wand? So nach dem Motto, mich verletzt keiner mehr. Und das habe ich erst so richtig begriffen durch die, ja, durch das Zurückreisen in meine Kindheit. Ich habe zum Beispiel auch immer felsenfest gedacht, ich war 100% der Meinung, die Scheidung meiner Eltern hat mir gar nichts ausgemacht. Das habe ich, diese Geschichte habe ich jahrelang erzählt. Und ich habe sie geglaubt, zu 100%. Ich habe dann die Geschichte erzählt, ja, meine Mutter, wenn man die so sieht, die fährt Sportwagen, die hat das Surfbrett auf dem Auto hinten drauf, das Mountainbike oder ihr Rennrad hinten drin, die fährt nach Südfrankreich und die geht surfen und meine Mutter ist auf der linken Spur mit 250 auf der Autobahn. Power und Selbstverwirklichung und man würde heute sagen, eine starke, emanzipierte Frau, die ihr Ding macht. Und mein Vater, wenn ich dieses Bild zeichnen müsste, vorm Kamin sitzend, mit einem Glas Rotwein und der Zeit, lesend, eben nicht schnell, kein Power, sondern gediegen und entspannt. Und die beiden haben nie zusammengepasst. Und das habe ich immer erzählt. Ja, meine Eltern waren so unterschiedlich, das war schon gut, dass die sich geschieden haben. Und ich war halt 9 oder 10, als die sich getrennt haben, aber meine Mutter war vorher schon viel weg. Und ja, wenn du das halt immer ausblendest, dein Leben lang, und auf einmal kommt das hoch, alles auf einmal, das macht schon was.
Hast du dich, nachdem deine Mutter gestorben ist, bewusst entschieden, in diese ganzen Schmerzen reinzugehen? Weil ich kenne auch viele Menschen, die dieses Event und diese Chance nicht genutzt haben, sondern auch noch viele Jahre und Jahrzehnte nach dem Tod von einem Elternteil das fortführen, diese Glaubenssätze. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen oder wurdest du da ohne dein Zutun reingedrängt von deiner Seele, von deinen Emotionen?
Es war eine bewusste Entscheidung, die ich aber nicht aktiv getroffen habe, sondern das war ein logischer Prozess.
Okay.
Ich habe versucht, als meine Mutter noch gelebt hat und sie war dann viele, viele Wochen im Krankenhaus und viele Monate im Krankenhaus und sie ist am Anfang da reingegangen in dem Glauben, sie kommt da wieder raus nach 2, 3 Wochen und dann ist sie einfach nicht mehr rausgekommen. Und wenn du so viel Zeit neben deiner Mutter sitzt im Krankenhaus, dann ja, hast du halt sehr viel Zeit. Und was macht man? Man redet oder eben nicht. Und ich wollte mit meiner Mutter ganz viel reden über ganz viele Dinge und sie hat das einfach abgeblockt. Also sie wollte einfach nicht reden. Und das war für mich als Kind ganz schwierig, weil es tatsächlich ganz viele Baustellen dann auch gab. Mal so von den weltlichen Dingen mal ganz abgesehen, Mama, wie regeln wir eigentlich jetzt so die Dinge, wenn du nicht mehr da bist? Wie willst du in Erinnerung bleiben? Was machen wir mit deiner Wohnung, mit deinem kleinen Häuschen? Gibt es Dinge, die du uns sagen musst? Müssen wir auf irgendwas achten? Vielleicht auch Dinge, die dir unangenehm sind, die wir aber wissen müssen, weil wir dann quasi ja das regeln müssen oder auch nicht. Und meine Mutter hat einfach komplett alles radikal abgeblockt. Und das dann so zu sehen, auch ich habe gesagt, Mama, wenn wir jetzt nicht drüber reden, dann werden ganz viele Fragezeichen bleiben. Für mich, für den Rest meines Lebens. Und sie hat aber das rigoros weggeschoben, sie hat ignoriert und verdrängt. Eigentlich hat sie das gemacht, was sie ihr ganzes Leben gemacht hat. Sie hat verdrängt. Mhm. Sie hat funktioniert für den Bereich, der ihr wichtig war. Das war ihre Arbeit. Und alles andere hat sie zur Seite geschoben. Und es gibt ja diesen berühmten Satz, die Menschen sterben, wie sie gelebt haben. Und das war für mich natürlich schwierig, weil du sitzt da, du siehst, wie deine Mutter jeden Tag ein bisschen schwächer wird und auch wie sich der Körper verändert und du sprichst ja auch mit den Ärzten und du weißt, okay, die Zeit wird knapp. Und ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben mit einem Palliativmediziner, Zusammenleben bis zuletzt, und deswegen weiß ich ja auch anhand der Arbeit, wie das jetzt ist. Und meine Mutter wollte ihren Tod nicht wahrhaben. Sie hat das komplett verdrängt. Auch ihre Krebserkrankung hat sie so weggewischt, als sei es eigentlich gar nicht so wild. Bis zum Schluss. Und es hat ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, okay, es ist das gute Recht meiner Mutter, diese Entscheidung zu treffen. Es ist ihr Leben. Was natürlich für mich dann auf der anderen Seite bitter war, weil ich dann zurückbleibe mit meinen Fragezeichen. Und dann ist meine Mutter gestorben und die Fragezeichen sind geblieben. Und dann habe ich halt versucht, einen Weg zu finden, okay, wie kriege ich die aufgelöst? Wie komme ich in die Vergebung? Wie komme ich ins Verständnis rein? Und da habe ich zum ersten Mal so richtig angefangen, mich mit der Biografie meiner Mutter zu beschäftigen. Und bin dann zurückgereist in ihre Kindheit, wie sie aufgewachsen ist, was für Glaubenssätze sie hatte, auch was für Traumata sie erlebt hatte und welche ungelösten Konflikte sie ihr Leben lang mit sich getragen hat, was für einen Schmerz sie mit sich getragen hat. Und dann habe ich...
Darf ich da kurz einhaken? Weil Vergebung ist ja ein großes Thema, was jetzt nicht unbedingt auch nur im Kontext des Todes eines Elternteils oder Familienteils, sondern auch während der Lebzeiten noch, was aber schwierig ist. Also da würde ich gern gleich noch ein bisschen tiefer reingehen, wie man denn lernt zu vergeben. Weil ich glaube, viele Menschen wollen das, aber es gibt Emotionen, die ihnen sagen, nein, der andere hat es nicht verdient oder das ist ungerecht oder so. Also wenn wir da gleich noch ein bisschen tiefer reingehen könnten. Eine Frage möchte ich noch einschieben. Weißt du, warum deine Mutter nicht reden wollte? War es, weil sie diese Themen, die sie genauso kannte wie du, einfach da nicht reingehen wollte? Oder war ihr gar nicht bewusst, welche Konflikte oder welche Fragezeichen du hast?
Das kann ich nicht beantworten, weil meine Mutter ja nicht darüber gesprochen hat. Aber ich vermute, dass sie einfach jahrelang all das weggeschlossen hat. Und sie wollte das am Ende ihres Lebens nicht wieder rausholen. Und deswegen hat sie einfach das gemacht, was sie immer gemacht hat, sondern sie hat sich auf die Oberflächlichkeiten des Lebens konzentriert, das Wetter und das Essen und wie geht's und so. Und das wirklich Tiefe hat sie dann auch da gelassen, in der Tiefe. Und ich glaube, das war keine bewusste Entscheidung von ihr, ich glaube, sondern es war einfach ein Automatismus. Sie hat am Ende ihres Lebens das gemacht, was sie immer gemacht hat. Und ich kann es ihr nicht verübeln. Sie wollte wahrscheinlich am Ende für sich selbst in Frieden gehen und wollte das einfach nicht ansprechen, was sie selbst ein halbes Leben oder ein Dreiviertelleben oder ein ganzes Leben aus guten Gründen vielleicht auch weggeschlossen hat. Das ist natürlich bitter als Kind, ja. Aber dafür ist halt dann der nächste Schritt wichtig, in die Vergebung zu kommen, zu verstehen, dass in meinem Fall meine Mutter das nicht gegen mich gemacht hat, sondern sie hat das einfach gemacht, weil sie nicht anders konnte. Sie hat so gelebt, so gut es geht, wie sie es konnte. Und jeder Mensch handelt nur in dem Bewusstsein, das zur Verfügung steht. Also wenn du hier schwingst und ein anderer Mensch hier, dann werdet ihr euch nicht treffen. Dann kann dieser Mensch, der hier schwingt, auch nicht nach oben gehen, wenn er das Bewusstsein dafür gar nicht hat. Und
du hast gerade gesagt, Lars, sie konnte nicht anders. Und ich finde, diese Aussage kann man als sehr oberflächlich oder sehr, sehr deep interpretieren. Beides steckt da zum einen drin. Weil auf der einen Seite klingt es so, als würde man Menschen von jeder Verantwortung freisprechen. Und das kann man ja auf alles, auf jedes Fehlverhalten oder sowas. Man kann immer sagen, man ist das Produkt seiner Vita, man hat ein Nervensystem, was auf eine Art programmiert wurde. Und da gibt es viele Pro-Argumente dafür. Auf der anderen Seite kann man ja auch erwarten oder sich zumindest wünschen, dass Menschen sich hinterfragen und sich auch verändern, den Lieben zuliebe. Und jetzt hast du aber gesagt, du bist durch diesen Vergebensprozess, ist kein deutsches Wort, aber du weißt, was ich meine, durchgegangen und hast damit ein bisschen Frieden damit geschlossen. Also wie ist es dir gelungen, dieses sie konnte nicht anders wirklich auch emotional anzunehmen und das auch zu fühlen und es nicht nur als Plattitüde auszusprechen?
Es ist ja meine Betrachtung auf die Situation. Also ich als Sohn hätte mir gewünscht, sie hätte in gewissen Momenten anders entschieden. Aber sie konnte nicht anders, weil sie auf ihr Leben ja aus ihrer Perspektive blickt und nicht aus meiner. Und deswegen konnte sie nicht anders, weil sie so entschieden hat, wie sie dachte, es ist das Beste. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich als Sohn kann sagen, okay, vieles fand ich schlecht, aus meiner Sicht. Aber es ist nicht mein Leben, es ist ihr Leben. Und auch wenn ich der Sohn bin, habe ich nicht das Recht, über das Leben meiner Mutter zu urteilen, weil ich eben nicht in ihren Schuhen gelaufen bin. Und jetzt als Vater einer Tochter, die ungefähr in dem Alter war, als meine Mutter ihre Familie verlassen hat, zumindest auch gedanklich verlassen hat, kann ich ihre Frustration nachvollziehen, die sie damals hatte. Und ich rede da mit meiner Partnerin ganz viel drüber, weil sie sagt, schau mal, du, Lars, du bist ein sehr freiheitsliebender Mensch. Du willst dich ausdrücken, du willst dich verwirklichen in diesem Leben. Und oft steht die Familie dem im Weg. Also wenn du, vor allem mit Kind, ja, musst du immer überlegen, kann ich diese Reisen machen? Kann ich diese Arbeit machen, wie ich sie machen möchte? Kann ich 2 Wochen nach Berlin gehen, um da Podcasts aufzunehmen, Leute zu treffen, spannende Menschen zu interviewen? Kann ich das alles machen im Rahmen meiner Selbstverwirklichung und gleichzeitig eine Familie haben, die auch ihren Papa will? Und dann sagt sie, schau, deine Mama ist damals gegangen. Sie war in einem Leben, das sie gar nicht wollte. Und das war eben für mich wichtig in der Biografiearbeit meiner Mutter, um zu verstehen, meine Mutter wollte keine Kinder. Mein Vater wollte Kinder und das erste Kind, also mein großer Bruder, war ein Unfall. Und meine Eltern haben meinen Bruder bekommen und mein Vater wollte unbedingt ein Geschwisterchen für meinen Bruder. Mein Vater wollte unbedingt, dass mein Bruder nicht alleine aufwächst. Aber meine Mutter wollte das eigentlich nicht. Hat es aber gemacht, meinem Vater zuliebe. Und dann bist du eine junge Frau in den 70er Jahren. Meine Mutter kam aus ganz armen Verhältnissen. Ihre Eltern, meine Großmutter, mein Großvater sind aus Schlesien gekommen, also waren Vertriebene. Die sind an der Nordsee in einem Lager damals aufgenommen worden. Meine Mutter ist dort in einem Lager auf die Welt gekommen. Die hatten nichts zu essen. Die haben sich tagelang, wochenlang, monatelang von Wasser und Müsli oder Wasser und Haferflocken ernährt. Das heißt, meine Mutter ist aufgewachsen mit dem Mindset, wir haben nichts und wir sind nicht willkommen. Weil das waren ja damals Millionen Vertriebene, die zurück nach Deutschland gekommen sind und die wurden hier, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, vom Staat verteilt. Und Millionen. Und die waren aber hier nicht willkommen. Das waren wie Flüchtlinge. Mhm. Ja? So hat sich meine Mutter auch ihr Leben lang gefühlt, als die, die nicht dazugehört. Und deswegen hat sich in meiner Mutter der Glaubenssatz verankert, du musst für alles kämpfen. Und das hat meine Mutter gemacht. Sie wollte raus aus dieser Armut, sie wollte was reißen im Leben, sie wollte unabhängig sein, sie wollte sich von niemandem was sagen lassen müssen. So, jetzt bist du Anfang 20, Mitte 20, hast zwei Kinder. Auf einmal bist du in eine Welt hineingestolpert, wie du dir dein Leben überhaupt nicht vorgestellt hast. Auf einmal warst du in einer gewissen Form abhängig. Jetzt warst du auf einmal in einer Familie ohne Selbstverwirklichung, abhängig vom Mann, in einem kleinen Dorf. Wo sind die Träume hin? Mit dem Wissen, wo du herkommst, geboren in einem vertriebenen Lager, ohne Geld, Armut, du hattest gar nichts. Später ist meine Mutter mit ihren drei Brüdern und Schwestern in einer Sozialwohnung aufgewachsen, zwei Zimmer, 60 Quadratmeter zu fünft. Und da hat sie sich gesagt, ich will im Leben immer meine eigenen Entscheidungen treffen können. Und dann, auf einmal, sieht dein Leben anders aus. Und dann hat sie gesagt, nein, ich muss diesem inneren Drang nachkommen und ich muss mich verwirklichen. Und dann hat sie die Familie verlassen. Und nicht, dass ich meine Familie verlassen will, aber dieser Drang, sich zu verwirklichen, ist der gleiche. Mhm. Und das ist der Moment, wo bei mir ganz viel Heilung entstanden ist, weil ich zum ersten Mal, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, könnte gerade anfangen zu weinen. Ich weiß, wie meine Mama sich damals gefühlt hat. Und das ist der Moment, in der ich ihr vergeben kann, obwohl sie sich gegen uns entschieden hat. Mhm. Weil ich auf einmal für einen kurzen Moment in ihren Schuhen gelaufen bin und kann sagen, ja, ich kenne das.
Und wenn ich das kommentieren darf, vielleicht hat sie sich gar nicht gegen euch entschieden, sondern für etwas anderes.
Genau.
Das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied.
Ja, ich habe das zwar gerade gesagt, sie hat sich nicht bewusst gegen uns entschieden, genau. Sie hat sich gegen dieses Leben entschieden.
Genau.
Und deswegen, klar, wenn du als Kind betroffen bist, ist das immer scheiße. Ja, da entlasse ich sie auch nicht aus ihrer Pflicht. Und ich sage ja auch und ich schreibe ja auch in dem Buch, dass meine Mutter als Mutter versagt hat. Das heißt aber nicht, dass sie ein schlechter Mensch war und das heißt auch nicht, dass ich sie nicht liebe, sondern das heißt einfach nur, ja, okay, sie hat es versäumt, die Dinge aufzuarbeiten in ihrem Leben. Und sie hat einfach das Beste draus gemacht. Sie konnte es einfach nicht besser. Mhm. Und auch da kommt die Vergebung rein. Du kannst einem Menschen nicht vorwerfen, wenn er es nicht besser kann. Dann kannst du sagen, ich bin enttäuscht. Okay, du kannst sagen, die Erwartungen sind nicht erfüllt. Okay. Aber um Frieden zu finden, muss man akzeptieren, dass Menschen sind, wie sie sind. Und nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Mhm. Auch die Eltern. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, nur weil jemand dein Papa ist oder deine Mama, sind das keine Gottheiten. Wir glauben das zwar oft, dass unsere Eltern alles wissen als Kind und unfehlbar sind und alles können, aber die sind genauso wie wir. Ja, probieren es irgendwie hinzukriegen. Mhm. Manchmal klappt es nicht. Und dieses Verständnis, warum jemand oder wie jemand seinen Weg gegangen ist, ist ganz wichtig im Heilungsprozess. Mhm.
Du hast gerade mit so viel, die letzten Minuten mit so viel Empathie und so viel Mitgefühl gesprochen. Wenn man die 5 Minuten davor nicht gehört hätte, dann könnte man glauben, dass du mit deiner Mutter tagelang am Krankenbett saßt und sie dir das alles im Detail erzählt hat. Aber das war ja nicht so. Also wie bist du auf all diese Informationen, auf diese Details, du hast ihre Glaubenssätze zitiert, wo hast du diese Informationen herbekommen, um dir so ein vollständiges Bild, wofür man dann auch Verständnis entwickeln kann, wie hast du dir dieses Puzzleteil zusammengesammelt?
Eben durch die Beschäftigung mit ihrer Biografie. Sie hat mal ein bisschen mit meinem Bruder gesprochen, über ihr Aufwachsen. Ich habe mit meiner Tante gesprochen, mit meinem Onkel gesprochen und ich habe ja auch einen logischen Menschenverstand und ich habe mir dann gewisse Dinge einfach zusammen gereimt. Mhm. Und ich glaube, dass dann auch in den vielen Gesprächen in der Familie, dass das Bild, das ich dann bekommen habe, schon ziemlich, ziemlich stimmig war. Und selbst wenn ich mir hier und da etwas zusammen gereimt habe, was unter Umständen vielleicht anders war, wenn es für meinen Prozess der Heilung dienlich war, ist das auch okay.
Ja.
Denn ich habe es ja meiner Mutter prophezeit. Ich habe gesagt, Mama, wenn wir nicht drüber reden, bleiben Fragezeichen übrig, mit denen muss ich dann klarkommen.
Und du hast dann die Deutungshoheit.
Ich habe dann die Deutungshoheit.
Mhm. Ja, macht sehr viel Sinn. Du hast vorhin gesagt und auch im Vorgespräch hast du schon ein, zwei Dinge in die Richtung angesprochen, dass viele Glaubenssätze, gerade destruktive, negative Glaubenssätze, erst jetzt hochgekommen sind und du sie erst jetzt erkannt hast. Was ja dahingehend schon auch beachtenswert ist, weil du ein sehr reflektierter Mensch bist. Viele, die hier zuhören, die wissen vielleicht gerade mal, was ein Glaubenssatz ist, haben sich aber noch nie damit beschäftigt. Also, was sind denn noch so 2, 3 Highlights oder Lowlights in dem Fall, wo du sagen würdest, die haben dich in deiner Entwicklung, in der Fähigkeit, zu Hause anzukommen, am stärksten begrenzt oder behindert?
Ein ganz starker Glaubenssatz, auf den ich nie gekommen wäre, der aber so für mich aus der jetzigen Sicht so offensichtlich war über all die Jahre, war: Geld zerstört die Familie. Und man muss sich entscheiden zwischen Geld oder Familie. Es geht nicht beides. Weil natürlich als Kind ich gesehen habe, als naives Kind, dass natürlich die Welt nicht versteht, wie sie ist, sondern wir sehen das ja aus unserer naiven Sicht. Deine Mama geht und entscheidet sich aus meiner Kindsicht gegen die Familie und sie entscheidet sich für das Geld, für ihr eigenes Leben, sie ist an die Börse gegangen, sie hat natürlich mit Geld gearbeitet, deswegen war auch dieses Bild Geld immer da. Und so habe ich unbewusst viele, viele Jahre einfach auch gelebt, bis in mein Erwachsenenalter. Geld ist langweilig, habe ich immer gesagt. Geld ist was für Loser. Wer sich mit Geld auseinandersetzt, das ist das Gegenteil von Kunst. Das ist das Gegenteil von Kreativität. Das ist das Gegenteil von dem, was das Leben ausmacht. Und wann immer die Sprache auf Geld kam, bin ich weggegangen oder habe weggehört. Ich habe immer gesagt, das interessiert mich nicht. Ich habe nie gewusst, warum. Und ich bin von selbst gar nicht drauf gekommen. Ich stand im Wald und habe die Bäume nicht gesehen. Meine Partnerin hat gesagt, ist doch völlig klar. Guck mal hier. Ich so, ja klar. Logisch. Und wenn du so ein Aha-Erlebnis dann hast, dann kannst du auch ganz anders damit umgehen. Ich war zum Beispiel viele Jahre neidisch auf Menschen in meiner Bubble, die erfolgreicher waren als ich. Mhm. Und Neid ist mir eigentlich fremd. Ich bin kein neidischer Mensch. Ich gönne wirklich jedem Menschen alles. Und ich saß da manchmal und habe gesagt, wo kommt das denn her? Ich verstehe das gar nicht, weil das passt gar nicht zu mir. Und dann habe ich verstanden, ja, weil manche Menschen es geschafft haben, mit dem, was sie lieben, sehr viel Geld zu verdienen. Sie haben sich ein System aufgebaut, in dem sie das geschafft haben. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt. Ich habe immer gesagt, ich möchte kein Coaching-Programm, ich möchte keinen Online-Kurs, ich möchte eigentlich den Menschen kein Geld abnehmen. Und ich glaube, im Kern kommt das daher, dass ich tief in mir immer gedacht habe, Geld ist was Schlechtes. Geld hat einen faden Nachgeschmack. Wenn ich dem Geld hinterherrenne, dann ist der Teufel nicht weit. Mhm. Dann geht was anderes kaputt, dann geht meine Familie kaputt. Und das sind alles so Glaubenssätze, die ich hatte, aber die ich wusste nicht, dass ich sie hatte. Mhm. Und eben durch die Beschäftigung mit meiner eigenen Vergangenheit ist das alles ans Licht gekommen und ich konnte das dann zum Glück auflösen und ich hege jetzt auch keinen Groll mehr gegen gewisse Menschen aus meiner Bubble, sondern sage, ja, okay, ich habe jetzt verstanden, woher dieser Neid kam. Es war mein Problem. Es war mein Thema. Mhm. Ich kenne dich doch gar nicht. Also warum sollte ich ein Problem mit dir haben? Nee, es war mein Thema.
Mhm. Wir haben jetzt schon länger über Glaubenssätze gesprochen und für die nicht so im Thema drin sind, man könnte auch innere Überzeugungen sagen oder einfach Dinge, die in der Kindheit geprägt wurden, die einem geholfen haben, die Realität zu überleben oft, zu verstehen, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Aber typischerweise manifestieren die sich oder programmieren sich auch im Nervensystem und werden auch im Erwachsenenalter weitergeführt, obwohl sich die Rahmenbedingungen komplett verändert haben. Und dann, was früher geholfen hat, um eine bestimmte Situation zu verstehen, vielleicht auch zu überleben, zu ertragen, wird irgendwann mal zu einem Hindernis. Schritt 1, und das hast du jetzt sehr, sehr plakativ erklärt, ist die Erkenntnis, ihn vielleicht auch benennen zu können. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass er auch aus dem Nervensystem ausradiert wird oder korrigiert wird. Und das ist ja für viele Menschen der schwierigere Prozess. Und das wäre meine nächste Frage an dich, Lars. Wie ist es dir denn gelungen, von der rein rationalen Erkenntnis, ich habe diesen Glaubenssatz in mir, dazu zu kommen, dass er dich im Alltag, im Bewussten, aber auch im Unbewussten eben nicht mehr behindert? Also ihn durch etwas anderes ersetzt hast oder ihn zumindest eliminiert hast? Wie sah die konkrete Arbeit daran aus?
Bei mir war es tatsächlich die konstante Beschäftigung damit. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, deswegen habe mich ein Dreivierteljahr wirklich jeden Tag damit auseinandergesetzt, mit meinen eigenen Glaubenssätzen, mit meinen eigenen Themen. Und das hat mir geholfen, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wenn so ein Trigger auf mich aufprallt, ich das sofort verstehe. Okay, alles klar, ich weiß jetzt, warum ich so fühle. Genau, das ist dieser Glaubenssatz. Das heißt, wenn du weißt, warum du fühlst, wie du fühlst, kannst du aus dem Reagieren rauskommen und du kannst in die Aktion kommen und kannst sagen, okay, ich verstehe, falscher Glaubenssatz, ich weiß es, woher er kommt, er kam aus meiner Kindheit, ich bin heute nicht mehr 2 Jahre alt, ich bin heute erwachsen, es ist nicht die Wahrheit, ich habe es damals als die Wahrheit abgespeichert, aber so ist es nicht. Ich kann es jetzt neu beschreiben. Mein Leben sieht anders aus, als ich geglaubt habe. So. Und das hat mir geholfen. Das ist meine Methode. Mhm. Das Problem mit Glaubenssätzen ist, dass wir sie, wie bei mir ja auch, vor dem Tod meiner Mama, wir wissen nicht, dass wir sie haben. Und ein guter Freund von mir ist Arzt und hat eine Ausbildung gemacht als Hypnotherapeut. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte beim letzten Mal schon erzählt habe. Ich glaube, es könnte sein, aber es ist egal. Weil die so toll ist, diese Geschichte. Und ein renommierter Arzt, Professor, der gesagt hat, er möchte die Kunst der Hypnotherapie beherrschen, hat eben diese Ausbildung gemacht. Und er ist dann selbst in dieser Ausbildung, hat er sich auf die Liege gelegt und sein Ausbilder hat gesagt, okay, wovor hast du denn Angst? Und dann hat er gesagt, okay, ich habe Höhenangst. Aber ich weiß nicht, wo sie herkommt. Ich habe schon immer Angst davor, im zweiten Stock ans Fenster zu gehen. Kann ich sagen, wo es herkommt? Und dann meinte der Ausbilder, okay, alles klar. Und dann haben die in einer Sitzung herausgefunden, durch die Rückführung, also die sind zurückgereist bis zu dem Tag, an dem diese Wahrheit in Anführungsstrichen verankert wurde. Und das war nämlich so, dass mein Freund mit seinem damaligen Nachbarn, die waren kleine Jungs, 5, 6 Jahre alt, vielleicht 7, die haben draußen gespielt und die sind auf eine Baustelle draufgegangen und sind nach oben geklettert. Rohbau, ist nichts gesichert. Und es gab diesen Moment, wo der Freund, also der Nachbarjunge von meinem Freund, ist vom ersten Stock runtergefallen auf den Boden und lag für eine Sekunde regungslos da. In dieser Sekunde blickt mein Freund von oben runter und sieht seinen Nachbarn tot auf dem Boden liegen. In dem Augenblick hat sich ein Glaubenssatz verankert: Höhe gleich Tod. Der Junge hat sich dann 2 Sekunden später wieder bewegt und er hatte nur seinen Arm gebrochen. Aber der Glaubenssatz war schon da. Der Anker war gesetzt: Höhe gleich Tod. Erst durch diese Rückführung hat mein Freund erkannt, ah, okay, ich habe mich überhaupt, also diese Szene habe ich verdrängt. Kann ich mich aktiv nicht mehr erinnern.
Was ja oft passiert bei traumatischen Erlebnissen.
Genau, und dann haben sie eben in der Therapie, in dieser Sitzung, diese Geschichte oder diese Szene umgeschrieben, umgedeutet. Höhe gleich Gefahr, man muss aufpassen, aber Höhe ist nicht tot, man, so. Und seitdem kann er an jedes Fenster gehen und die Höhenangst ist aufgelöst. Also das kann helfen.
Und wenn ich das kurz kommentieren darf, wenn Menschen jetzt sagen, ja, das ist ja Zauberei oder es geht ja gar nicht, das ist pure Physiologie. Weil wenn man so ein Erlebnis hatte, dann macht es ja fürs Überleben der Spezies Mensch hochgradig Sinn, dass man ein Alarmsignal entwickelt und sagt, bitte begib dich nie wieder in Höhen, weil das kann richtig böse enden. Unser Gehirn ist ja, immer wieder wichtig klarzumachen, nicht fürs Glücklichsein gemacht, sondern unser Gehirn ist dafür da, den Körper möglichst lange zum Überleben zu bringen, damit wir unsere Gene in die folgende Generation geben können. Und da macht es eben Sinn, dass solche traumatischen Erlebnisse zu Verhaltenseinschränkungen führen und eben die Welt enger und kleiner machen. Aber für Menschen, die dann in einem ganz anderen Kontext leben, wirkt es eben eher hinderlich. Und nicht immer ist es so schön einfach zu erklären wie da, aber das können einzelne Aussagen von Eltern, von Lehrern, von Mitschülern oder sowas sein, die bestimmte Emotionen auslösen. Das können Orte sein, wo man mal unschöne Erfahrungen hatte. Es gibt so viele Beispiele, die sich im Nervensystem verankern und uns dann Jahre und Jahrzehnte nach wie vor beeinflussen.
Ja, und also absolut. Unser Gehirn möchte nicht, dass wir glücklich sind. Es möchte, dass wir überleben. Ja, ein Freund von mir hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt und hat gesagt, Lars, ich muss dir was erzählen. Also, mein Leben ist echt super. Ich habe eine Frau, ich habe 2 Kinder, ich habe einen tollen Job, der mich überhaupt nicht belastet, aber ich verdiene einen Haufen Kohle. Ich habe sogar jetzt ein Jobangebot, das ganz krass ist. In meinem Leben ist alles gut, aber ich habe total Angst, das zu verlieren. Ich kann es nicht erklären, wo es herkommt. Ich kann auch mein Glück gar nicht sehen. Alles, was ich denke, ist, was ist, wenn in einem Jahr mein Leben anders aussieht? Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich ihn gefragt, erzähl mir doch mal ein bisschen was von deiner Kindheit. Und dann erzählte er und es stellte sich raus, dass seine Eltern sich getrennt haben, als er 3 Jahre alt war und seine Mutter war mit ihm überfordert und hat ihn zur Oma geschickt und er ist bei der Oma aufgewachsen und die Mutter hat ihn eigentlich nie besucht. Und dann habe ich gesagt, na okay, Verlustangst. Jetzt weißt du vielleicht, wo es herkommt. Vielleicht ist das ein Punkt, wo du mal dran rütteln darfst. Mhm. Wenn du herausfinden willst, warum du als Erwachsener Ängste hast, die du rational gar nicht erklären kannst. Mhm. Es ist das Kind in dir, das diese Angst hat. Von damals. Nicht der Erwachsene.
Und das finde ich, was du gerade beschrieben hast, auch einen schönen Anknüpfungspunkt, weil wir wollen ja idealerweise nicht drauf warten, bis ein Elternteil stirbt, damit man diese Dinge erkennt. Bei dir war das jetzt eben so ein prägendes Ereignis, aber man kann auch im Alltag, wenn man ein bisschen wachsam ist, gucken, wo hat man Gefühle, die eigentlich nicht zu einem passen. Du hast vorhin Neid angesprochen. Wo wird man getriggert? Eine Aussage, die eigentlich gar nicht so schlimm ist, die aber einen total auf 180 bringt von einem Partner oder vom Kollegen oder so. Also überall, wo eine überproportional intensive Reaktion spürbar ist. Das ist, muss nicht sein, aber ist zumindest mal ein Indiz, dass da irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche veralteten Überzeugungen am Werke sind, die einem das Leben schwerer machen, als es vielleicht notwendig wäre.
Lohnt sich total, dahin zu gucken, es tut weh, seine eigenen Gedanken mal auf den Tisch zu packen und dass man unter Umständen feststellt, okay, so weit, wie du glaubst zu sein, bist du vielleicht gar nicht. Vielleicht hast du auch einen Rückschritt erleben müssen auf deiner Reise. Weil sich einzugestehen zu müssen, dass man Neid empfindet, ist nicht schön. Mhm. Aber wenn du es verarbeiten willst und wenn du es auflösen willst, musst du es erkennen und akzeptieren und auch auf den Tisch packen.
Ja.
Und sagen, so ist das. Wie kriege ich es weg? Wo kommt es her?
Und oft werden ja solche Emotionen, jetzt nicht unbedingt Neid, aber auch aufbrausende Reaktionen oder so, dann mit, so bin ich halt, so ist mein Charakter. Ich bin impulsiv, ich bin, wie auch immer, ein Hitzkopf oder sowas. Auch da wieder so ein bisschen sich die Legitimation zu geben, aber es ist eigentlich nur die Aussage, ich bin nicht bereit, da reinzufühlen und zu gucken, wo es denn eigentlich herkommt. Und dann müssen andere, Familie, Freunde oder so, das typischerweise ausbaden und ertragen.
Ich glaube, dass der Trennungsgrund Nummer eins ist bei Menschen, die es dann unter Umständen einfacher finden, sich zu trennen, als gewisse Themen anzusprechen. Ja. Vielleicht auch gemeinsam ein Beziehungscoaching zu machen oder Beziehungstherapie zu machen, zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal an, warum streiten wir uns immer, was sind die Themen, wo kommen die her? Wir lieben uns doch eigentlich, aber wir kriegen es nicht hin. Und da mal so ein von außen eine dritte Person dazu zu holen, die sich das mal anhört und wertfrei kommentiert und einordnet, ist brutal hilfreich.
Unterschreibe ich zu 100%. Und für wen das ein zu großer Schritt ist, weil der sagt, hier, wir sind doch, haben doch kein Eheproblem oder sowas, dann auch mal in einer Situation, wo man nicht streitet, auch mal den Partner, die Partnerin zu fragen, was glaubst du denn, warum ich an der und der Stelle so bin? Also wenn die Emotionen hochkochen, dann sollte man es typischerweise nicht besprechen. Aber in einem ruhigen Moment mal den Partner, den man, wie du sagst, liebt, auch als Coach, als Partner in der Situation zu nutzen, weil er erlebt einen ja immer aus der ersten Reihe und sich da auch mal offenes Feedback anzuhören, ist auch, glaube ich, oder kann ich aus eigener Erfahrung berichten, sehr, sehr hilfreich.
Und ganz viele Konflikte entstehen aufgrund von Missverständnissen, vor allem in Beziehungen. Ich habe das gerade erst erlebt. Wir waren im Urlaub und die Mutter meiner Partnerin war dabei und der Onkel meiner Partnerin war dabei. Für einen kurzen Zeitraum. Und dann haben wir einen Ausflug gemacht und ich habe etwas flapsig kommentiert, was aus meiner Sicht keine böse Absicht hatte. Meine Partnerin hat es aber wiederum völlig anders aufgenommen und hat es durch ihre Brille ganz anders interpretiert, wie ich es gemeint hatte und hat aber für sich entschieden, das ist die Wahrheit. Mhm. Und sie war dann sauer auf mich und ich wusste gar nicht, warum. Ein Klassiker, würde ich mal sagen, in Beziehungen. Und dann gab es diesen einen Moment, wo sie zu mir gesagt hat, also, wir sind jetzt hier mit meiner Familie, wenn wir mit deinen Kumpels hier gewesen wären, dann wäre ich jetzt weg gewesen. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Herr, worüber redest du? Und dann haben wir was Tolles gemacht. Dann haben wir den Onkel und die Mutter dazugeholt, die diese Szene auch mitbekommen haben, und haben sie gefragt, sag mal, wie habt ihr denn das aus eurer Sicht interpretiert? Und auf einmal hatten wir vier verschiedene Interpretationen, und das war deswegen so wichtig und so toll, weil man das auflösen konnte und sagen könnte, okay, du hast es so verstanden, du hast es so verstanden, ich habe es so gemeint und du hast es wiederum ganz anders verstanden. Wir legen mal fest, so einfach ist es nicht. Jeder sieht die Welt anders. Und dann habe ich am Ende gesagt, okay, ich nehme jetzt mit, ich muss noch besser auf meine Wortwahl achten. Und meine Partnerin hat mitgenommen, nicht sofort alles zu glauben, was man denkt. Mhm. Und das fand ich eigentlich ein schönes Ende, weil wir beide gesagt haben, okay, wir wollen es auflösen, auch wenn wir sauer auf den anderen sind gerade. Aber lass uns doch mal gucken, ob das, was wir glauben, wirklich stimmt. Mhm. Und was wir daraus lernen können, um es dann in der Zukunft besser zu machen.
Wenn man die Bereitschaft hat, bei vielen ist zu viel Hektik oder auch keine Lust, das zu machen. Schon beim Zuhören würden manche jetzt wahrscheinlich sagen, boah, dann wird's aber kompliziert, wenn man alles immer nachbesprechen muss und so. Aber ich gebe dir recht, wenn solche Dinge unter den Teppich gekehrt werden, dann kommt immer noch ein kleines Körnchen auf die Problemmühle drauf und irgendwann nach ein paar Jahren ist das Ganze so groß, dass es schwer zu korrigieren ist.
Also das klingt jetzt so, als ob das ganz easy bei uns immer funktioniert. Funktioniert auch nicht immer. Also wir dürfen da auch ganz viel lernen, jeden Tag. Und das heißt ja auch nicht, dass man jede Kleinigkeit auf die Goldwaage legen muss, ja, und immer eine Sitzung einberufen muss und so. Aber wenn du halt merkst, okay, der Vibe ist einfach nicht da, dann sollte man doch in der Beziehung gucken, dass der Vibe wiederhergestellt wird. Ja. Weil ansonsten passiert genau das, was du gerade sagst. So, die Dinge summieren sich, 1000 Kleinigkeiten sind ganz schnell ein Riesenproblem. Aber wenn du diese 1000 Kleinigkeiten sofort auflöst, dann entstehen diese riesigen Probleme erst gar nicht.
Ja, voll.
Und man ist ja in der Beziehung mit jemandem zusammen, weil man das will. Mhm. Und ja, und das ist jetzt auch so ein Klischee, aber auch das stimmt, eine Beziehung ist Arbeit. Und auch an einer Beziehung muss man arbeiten. Immer und immer wieder Dinge schleifen zu lassen, das kennen wir alle, führt in der Regel nicht zum Glück.
Ich würde gerne noch, ich habe das Buch durchgearbeitet und habe hier auf meinem Zettel 20, 30 Aussagen, die wir sicher nicht alle durchsprechen können, aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich noch mal ein bisschen mehr von dir dazu hören möchte. Wir haben vorhin schon über Verzeihen, Vergebung gesprochen gegenüber einem Elternteil. Ein ganz wichtiges Element von Verzeihen ist ja aber auch sich selbst gegenüber, weil viele Menschen sind sehr hart mit sich, der innere Kritiker ist sehr, sehr vernichtend und das ist auch ein Grund, warum viele Menschen nicht so zufrieden und glücklich sein könnten, sind, wie sie es vielleicht sein könnten. Und du schreibst in dem Buch, du bist nicht deine Fehler, du bist nicht deine Vergangenheit, du bist nicht deine Fehler. Was war denn der schwerste Fehler in deiner Historie, den du dir verzeihen musstest, um so, ich sag's mal, locker und gelöst zu sein, wie du jetzt vor mir sitzt und wie du jetzt bist?
Der schwerste Fehler, dass ich mit 20 nicht in Krypto investiert habe und mir auch keine Amazon und Apple und Google Aktien gekauft habe mit 20, weil ich ja dachte, das ist alles böse. Mhm. Aus der heutigen Sicht denke ich mir, hättest du diese Erkenntnis mal vor 20 Jahren gehabt. Aber es gibt ja diesen schönen Satz, der beste Zeitpunkt war vor 20 Jahren, der zweitbeste Zeitpunkt ist heute, genau jetzt. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, mit dem Wissen von heute Entscheidungen aus der Vergangenheit zu bewerten. Ich hatte in der Vergangenheit nicht die Informationen, die ich heute habe. Also warum soll ich denn mein altes Ich oder mein vergangenes Ich bewerten, beurteilen oder auch verurteilen für etwas, was ich damals ja geglaubt habe, nach bestem Gewissen zu machen. Wir treffen ja alle Entscheidungen, Stand jetzt, mit den Informationen, die wir haben. Und vielleicht haben wir in 10 Jahren mehr Informationen. Okay, dann kann man sagen, ich korrigiere diese Entscheidung, wenn es geht. Und wenn nicht, ja okay, ich habe mein Bestes getan. Mehr ging halt nicht. Mhm. Und deswegen natürlich würde ich heute gewisse Dinge anders machen mit dem Wissen von heute. Aber es macht ja keinen Sinn, auf seine Vergangenheit zu schauen und überall drauf zu hauen, wo man Dinge falsch gemacht hat. Absolut. Du kannst es ja nicht ändern. Und da ist es eben wichtig, so in die Vergebung auch zu kommen und sich selbst milde zu sein mit sich. Ja, hey, ich bin ein Mensch mit all seinen Fehlern. Ich bin hier, um zu lernen, so wie alle. Und vielleicht brauche ich ein bisschen länger, um Dinge zu checken. Aber okay, ich bin jetzt 47, besser jetzt als nie. Und auch wenn Millionen anderer Menschen das schon mit 27 gecheckt haben oder mit 17 oder mit 37. Ja, okay, ich habe halt ein paar Jahre länger gebraucht. Ich rede auch langsam. It is how it is. Ja, jeder in seinem Tempo. Und ich weiß, wir sind alle Social Media geprägt und sehen, wie viel besser es die anderen machen. Das Problem dabei ist, wir vergleichen uns immer nach oben und nicht nach unten. Wir denken immer, ja, die anderen, die haben es so viel besser, die haben so viel mehr. Erstens stimmt das nicht. Und zweitens, selbst wenn es stimmte, machte es keinen Unterschied, weil die leben ihr Leben, du lebst dein Leben. Andere doof zu finden, macht mein Leben nicht besser. Mhm. Andere hässlich zu finden, macht mich nicht schöner. Und ich bin ein großer Fan von Milde. Also so, sei milde. Zu dir, zu deiner Umwelt. Jeder macht so gut, wie er kann.
Unterschreibe ich alles zu 100% und klingt für viele wie ein Zielbild. Und Fakt ist aber, selbst wenn man das jetzt hört und sich das einfach vornimmt, ist es ja noch nicht im Geist drin. Auch diese innere Stimme ist ja im Prinzip das Ergebnis von Glaubenssätzen, von Dingen, die andere über einen gesagt haben. Ich hatte vor ein paar Wochen hier die Dr. Eileen Thiel, eine Traumatherapeutin, und sie hat so eine schöne Analogie gebracht. Sie hatte gesagt, wenn man auszieht aus dem Elternhaus, dann kommt der innere Kritiker leider mit, der einem gesagt hat, räum dein Zimmer auf und mach dies und mach jenes. Und wenn ihre Kinder ausziehen werden, dann wird sie bitten, dass auch ihre Stimme bitte in der Wohnung bleiben soll, weil sie auch weiß, dass sie ihren Kindern natürlich manchmal Dinge gesagt hat, die nicht so hilfreich sind. So, und aber diese Stimme haben wir alle. Und das ist meine Frage an dich, Lars. Warum glaubst du, sind wir nicht so gut darin, milde gegenüber uns zu sein, uns selbst zu lieben? Viele behandeln ihren Partner, ihre Partnerin, ihre Kinder viel, viel besser als sich selber und halten das auch für ganz normal. Aber es hat ja schon eine gewisse Ironie, dass man sich selber nicht am allerbesten behandelt. Kannst du das aus eigener Erfahrung oder auch in der Zusammenarbeit mit Menschen erklären?
Nee. Also ich bin da auch nicht frei von, also ich behandle mich manchmal auch nicht so richtig gut. Hab aber jetzt nicht diese eine Antwort parat, die für alle Menschen gleichberechtigt gilt. Ich glaube, die Natur hat sich dabei was gedacht, nämlich vielleicht will sie, dass wir nie aufhören zu lernen und dass sie, also mit sie meine ich die Natur oder Gott, das Universum hat uns ja so geschaffen, wie wir sind, damit wir nicht träge werden und damit wir nie aufhören, uns mit den wichtigen Dingen zu beschäftigen, weswegen wir hier sind. Und Selbstliebe gehört dazu. Ja, wenn wir alle voll von Selbstliebe wären, ich weiß nicht, ob die Welt dann besser wäre. Es klingt zwar auf den ersten Blick so, aber vielleicht hätte das ganz viele andere Nachteile, die wir jetzt heute noch gar nicht so überblicken. Vielleicht hat die Natur sich einfach etwas dabei gedacht. dass wir nicht alle erleuchtet sind. Mhm. Vielleicht sind wir es, wenn wir auf die Welt kommen und dann verschwindet es peu à peu wieder. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen wieder dahin kommen. Aber es muss ja einen Grund haben, warum die allermeisten Menschen mit ähnlichen Themen sich beschäftigen. Und vielleicht ist das ja der Sinn des Lebens, dass wir uns genau damit auseinandersetzen. Bis zum Schluss.
Schöne Perspektive. Die Natur hat sich ja bei den meisten Dingen etwas gedacht. Und warum sollte es da anders sein? Macht hochgradig Sinn. In dem Buch, Lars, da sind 22 wunderschöne Kapitel drin. Wenn ich dich frage, ist irgendeins dabei, wo du sagst, das ist dir am schwersten gefallen, das zu schreiben, ob auf Kreta oder woanders, fällt dir da, sticht da eins raus, wo du sagst, das war am schwierigsten, am emotionalsten, am härtesten? Und wenn ja, welches ist das?
Also die schwierigsten Kapitel waren sicherlich die ersten Kapitel, wo ich wirklich über meine Mutter schreibe, auch im Krankenzimmer ihre Hand halte und das natürlich alles nochmal so nacherlebt habe beim Schreiben. Da ist wirklich das passiert, was Paulo Coelho mal so schön gesagt hat. Tränen sind die Worte eines Autors. Also da sind viele Tränen geflossen. Aber es war schwierig, aber gleichzeitig heilsam für mich. Aber ich kann sagen, dass das Buch, also es gibt nicht dieses eine Kapitel, wo ich sage, da bin ich nicht weitergekommen oder das konnte ich nicht. Es hat sich alles harmonisch gefügt. Aber der erste Teil war schon schwieriger als der zweite Teil, das gebe ich zu. Mhm. Was heißt, gebe ich zu? Das klingt so nur, ich stehe vor Gericht und ich gebe zu, ich habe das gemacht. Oder ich bin erwischt worden beim Klauen, ich gebe zu. Ich muss das nicht zugeben. Ich kann sagen, dass das der erste Teil im Schreibprozess emotionaler war als der zweite Teil. Der zweite Teil, da geht es dann eher um die Bedeutung des ersten Teils und was ich daraus gelernt habe und was man aufs Leben übertragen kann. Und ja.
Für wen würdest du sagen, ist das Buch primär für dich? Ja, aber wir haben jetzt auch viel über Trauerprozess etc. gesprochen, aber ist es ein Buch, was nur für Menschen gedacht ist, die in einer ähnlichen Situation sind? Oder ist es etwas Größeres, was man auch in anderen Situationen und Stationen des Lebens sehr wertvoll empfinden kann?
Also ich glaube, das Buch ist für jeden und für jede tatsächlich geeignet, die einen Vater hat und eine Mutter hat.
Das trifft auf relativ viele zu.
Weil ich sage, oder ich möchte eigentlich Werbung machen dafür, redet mit euren Eltern, solange es noch geht. Auch wenn ihr euch, vielleicht sogar vor allem, wenn ihr ganz viele Dinge unausgesprochen habt, wenn die unausgesprochen über euch schweben, wenn man im Streit auseinandergegangen ist. Aber eben auch, wenn man sich lieb hat und ein gutes Verhältnis hat, redet über das, was wirklich wichtig ist. Und auch da habe ich mal so ein paar Fragen in das Buch reingeschrieben, die ich meiner Mutter gerne noch gestellt hätte. Ich glaube, das macht was, auch in der Beziehung zwischen Kind und Elternteil. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie waren die ersten Jahre für euch mit mir? Habt ihr Angst vor dem Sterben? Wie ist es eigentlich, alt zu werden? Gibt es etwas, was ihr mir immer verschwiegen habt? Was würdet ihr heute nochmal anders machen? Was war das schönste Erlebnis, an das ihr euch erinnern könnt mit mir zusammen? Also lauter so Fragen, die unglaublich viel Raum bieten für Gespräch und Annäherung und Gemeinschaft. An welchen Ort Was war der schönste Urlaub? Was war der schönste Ort, an den ihr jemals gereist seid? Und wollen wir da vielleicht nochmal zusammen hin? Es gibt so viele schöne Gespräche. Und da habe ich eben auch ein paar Inspirationen reingeschrieben, zu der ja, ich keine Chance mehr hatte mit meiner Mutter. Ich wollte. Und das war ein bisschen bitter eigentlich. Meine Mutter einladen, nochmal auf einen letzten schönen Urlaub. Da war noch nicht klar, dass sie nicht mehr aus dem Krankenhaus, da war sie noch nicht im Krankenhaus, das war kurz davor. Und wir hatten das schon gebucht und ich hatte meiner Mutter die Webseite geschickt und sie war so, wow, da fahren wir hin, oh krass und toll. Und hat sich jedes Video angeguckt von dieser Webseite, hat sich alle Fotos angeschaut und hat sich schon genau überlegt, wie das wohl ist, dann da zu sein und an diesem schönen Ort. Und hat mir bei jedem Telefonat davon erzählt, wie sehr sie sich freut und hat aber unbewusst wohl schon gemerkt, dass sie diese Reise nicht mehr antreten wird. Hat es mir aber nicht gesagt. Und dann so ein paar Tage, bevor es dann losgegangen wäre, ist sie dann ins Krankenhaus gekommen. Zu mir hat sie gesagt, ja, mit Bauchweh. Dass da ein Tumor ist und so weiter, das hat sie auch verdrängt. Und dann konnten wir diese Reise nicht mehr antreten. Deswegen, macht die Dinge, die ihr machen wollt. Ich weiß, es klingt wie ein Kalenderspruch, ne? Aber es ist die Wahrheit einfach. Wartet nicht so lange, redet mit den liebsten Menschen, die ihr habt. Verschiebt nichts mehr.
Glaubst du, du hättest auf der Reise ein paar Fragezeichen beseitigen können?
Schwer zu sagen. Klar, wenn du in einer anderen Umgebung bist, wo vielleicht auch mal andere Gespräche möglich sind, weil man auch Zeit hat, weil der Alltag ganz weit weg ist, vielleicht wäre es da möglich gewesen. Vielleicht auch nicht. Das sind so Fragen, die machen keinen Sinn. Also die machen schon Sinn, sie zu stellen, aber es macht keinen Sinn, sich zu lange Zeit damit zu beschäftigen, weil du wirst keine Antwort finden. Mhm. Ja. Ich weiß aber, ich war an diesem Ort dann ohne meine Mutter, weil ich da einmal im Jahr eh bin. Und dann sind wir hochgefahren auf die Alm. Das ist ein ganz toller, magischer Ort, umgeben von Bäumen. Und da ist eben diese eine Hütte. Hütli Moos heißt die. Und dann saßen wir da in so einer kleinen Gruppe und haben eine musikalische Meditationsreise gemacht. Und dann, das war eine kleine Gruppe, vielleicht 15 Menschen. Und es gab diese eine Übung, wo wir unserem Gegenüber ganz tief während der Meditation, es war eine geführte Meditation mit Musik, wo wir uns in die Augen sehen mussten. Und da ist was Krasses passiert. Auf einmal, es war eine Frau, eine ältere Dame, und auf einmal sehe ich meine Mutter. Und ich gucke mit geöffneten Augen und ich sehe physisch meine Mutter vor mir. Und diese Frau sah ganz anders aus als meine Mutter, aber meine Mutter sah mich an und mir liefen die Tränen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann irgendwann war dann nach der Meditation, als es fertig war und wir alle wieder, oder ich in dem Fall, dann auch wieder klar war, dann habe ich wieder zu diesen Menschen geschaut und dann war meine Mutter verschwunden. Und ich habe dieses Bild für mich so interpretiert, dass meine Mutter dann gesagt hat, sieh, ich bin trotzdem, ich bin hier. Mhm. Wir sind hier auch, ich habe diese Reise gemacht, ich bin jetzt hier mit dir für diesen Moment und es ist alles okay. Mhm.
Schönes Erlebnis, oder? Traurig und schön.
Ja, bittersweet.
Ich könnte wie beim letzten Mal auch noch stundenlang mit dir quatschen, aber gibt es noch eine Frage oder ein Thema aus dem Buch, was wir noch so gar nicht angerissen haben, wo du aber sagst, das möchtest du Menschen, die hier zuhören, auf jeden Fall noch mitgeben?
Ich kann ja eine große Auflösung machen. Das Buch heißt Coming Home und ich habe mich ja selbst gefragt und du hast es mich ja auch gefragt, wo ist es denn? Und ich habe versucht, wirklich eine Antwort darauf zu finden, weil ich dieses Gefühl im Außen halt nirgendwo habe. Also, wenn ich irgendwo bin, jetzt in meinem konkreten Fall auf Kreta, da hatte ich ein Gefühl von nach Hause kommen. Aber es war natürlich nicht wirklich nach Hause kommen. Es war nur so ein, ja, du sitzt am Meer und du hast ganz viele Geschichten, die du dir erzählst. Ja, hier waren die Götter und die ganzen alten Stoiker, die haben auch schon hier auf diesem Platz gesessen und Zeus war hier und so. Und du guckst aufs Meer und du hast so ein Urlaubsfeeling natürlich eh immer. Aber egal wo, ob das in Frankfurt ist oder in Berlin, so dieses Gefühl von, ich hab eine Heimat gefunden, ein Zuhause gefunden. Da ist mir klar geworden, das kann kein Ort im Außen sein. Und es muss dieser Ort in dir drin sein. Und dann habe ich einfach festgestellt, dass es dieses Bild gibt, auch in ganz vielen Religionen, jede Religion bezeichnet es anders, aber die Buddhisten haben dafür ein schönes Bild, nämlich, dass jeder von uns einen Diamanten in sich trägt und dass dieser Diamant einen unschätzbaren Wert hat. Egal, wie viel Müll du auf diesen Diamanten draufschüttest, der verliert nie seinen Wert. Und ob du selbst weißt, dass du diesen Diamanten in dir trägst, ändert nichts daran, der ist in dir. Das ist das, was wir im Grundgesetz nennen. Der Wert eines Menschen ist unantastbar. Das Leben eines Menschen ist unantastbar. Genau dieses Prinzip. Wir haben diese, wenn man jetzt mal so in ich liebe ja Manga-Filme und ich liebe ja so Superhelden-Filme. Wenn manche Superhelden sich an die Brust fassen, dann leuchtet es von innen. Und ich habe für mich entschieden, dass dieser Ort genau das ist. Dieser Diamant in mir selbst, der niemals seinen Wert verlieren wird, das bin ich. Und da ist Heimat, da ist dieses Zuhause. Und da kann die Welt um mich herum untergehen. In mir ist diese Kraft. Und das, jetzt muss man das Buch nicht mehr lesen, jetzt hast du die Antwort.
Und ist diese Kraft, kommt die an das ran, was du damals als Kind am Abendbrottisch mit deinem Senfbrot, dass du das gefühlt hast, geht das in diese Richtung?
Es geht in diese Richtung, dass ich zumindest, wenn ich dann mit meiner Familie, mit meiner Tochter, mit meiner Partnerin, mit den Schwiegereltern am Tisch sitze, dass ich das jetzt genießen kann und dass ich bekomme jetzt ein Gefühl dafür, ein besseres Gefühl dafür.
Schön. Das ist eine wunderschöne Transformation, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du das hier so offen und ehrlich wie immer geteilt hast. Vielen Dank für dieses Buch. Es wird, glaube ich, wie alle deine vorangegangenen Bücher, ich glaube 14 Bestseller waren es davor, oder? Das bin ich ganz sicher. Es wird am 1. Juli erscheinen, wird die 15 werden. Vielen Dank, dass du deine Weisheiten immer so offen mit uns teilst. Damit inspirierst du Tausende von Menschen, wahrscheinlich Millionen über die Jahre und Jahrzehnte. Und Menschen wie du machen die Welt ein bisschen besser. Vielen Dank dafür.
Danke dir, mein Lieber.